Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Fritz Baltruweit.
Herr Baltruweit, schön, dass Sie Zeit für Mission haben. Was haben Sie sich denn zu trinken mitgebracht?
Ja, ich meine, bei diesem Wetter, da habe ich einfach ein Glas Wasser selber gesprudelt und mitgebracht.
Viele Menschen kennen Sie, weil Sie bei den Kirchentagen bekannt sind, weil Ihre Lieder in den Gemeinden gesungen worden sind seit den letzten 20, 30, womöglich sogar 40 Jahren. Wer ist denn der Fritz Baltruweit?
Also ich bin Pastor und Liedermacher und seit Anfang des Jahres im Ruhestand, in Anführungsstrichen, mache viele wunderschöne Projekte, also zum Beispiel eine Musical-Vertonung oder im Augenblick arbeiten wir gerade an einer CD, Rundfunkgottesdienste, also sind eine Menge Sachen. Ansonsten lasse ich es etwas ruhiger angehen im Augenblick. Wir sind ganz viel an der See, da haben wir so ein kleines Ferienhaus und genießen sozusagen die Ruhe und das Meer. Und die Weite und den Wind. Ja, ich habe fast 20 Jahre lang im Michaeluskloster Hildesheim mitgearbeitet und im Haus kirchlicher Dienste in Hannover. In gleicher Weise war am Michaeluskloster Dozent, Referent für hauptsächlich liturgische Fragen, aber es kam natürlich auch viel Musik drin vor. Im Haus kirchlicher Dienste war ich tatsächlich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt, aber mit Gottesdiensten und gottesdienstlichen Gemeindeprojekten. Dazu gehörten dann auch so etwas wie Liturgieentwürfe zu entwickeln für die Dekade Gewalt überwinden und solche Dinge. Im Bereich Ökumene habe ich sowieso sehr viel wunderbare Erfahrungen machen dürfen. Das fing an mit der Teilnahme als Musiker bei der Weltkirchenkonferenz in Vancouver 1983. Dann war ich ganz froh, dass ich im Rahmen meiner Arbeit hier in den letzten Jahren dann auch vor Ort eben interkulturelle Gottesdienste mitgestalten durfte, wo wir mit Menschen aus 10 oder 12 Gemeinden, meinetwegen in Hannover, die sozusagen aus unterschiedlichsten Regionen der Welt kamen, dann Gottesdienst zusammen entwickelt und gefeiert haben. Und die Vorbereitung, die war oft also auch fast genauso wichtig wie der Gottesdienst selbst. Also war eine wunderbare Erfahrung. Vor dem Ganzen war ich bei der Expo in Hannover, bei der Weltausstellung Expo 2000. Dort gab es den Christus-Pavillon, ein ökumenisches Projekt. Und dort war ich mitverantwortlich für die Programmgestaltung, jedenfalls von unserer evangelischen Seite aus. Davor war ich im Locum am Predigerseminar ein paar Jahre. Und natürlich war ich auch Gemeindepastor.
Was bedeutet denn das, wenn ein Mensch wie Sie Theologie studiert hat und dann aber so eine Liebe zur Musik hat? Warum haben Sie nicht einfach Kirchenmusik studiert?
Ich wollte unbedingt Theologie studieren. Und weil wir in Hannover auch mit einer Musikgruppe unterwegs waren, die jeden Freitag probte, kamen sozusagen größere Entfernungen bei dem Studium dann zunächst mal nicht in Frage. Aber Theologie war mir sehr wichtig. Also es war mir schon sehr früh klar, dass ich Pastor werden will. Trotzdem war mir die Musik natürlich ja schon viel länger wichtig eigentlich. Und ich habe dann später im Laufe meiner verschiedensten beruflichen Tätigkeiten das Glück gehabt, dass ich immer Musik und Theologie wunderbar verbinden konnte. Nicht in der ersten, in der Gemeinde war es zum Beispiel so, dass sie dann gleich sagen, ja, also wenn du schon hier bist, dann übernehmen doch die Songgruppe, die es bei uns in der Gemeinde gibt. Und dann haben wir zusammen Musiktheater mit Kindern und Jugendlichen gemacht und so weiter und so weiter. Und in den normalen Gottesdiensten, da spielte natürlich auch immer das neue geistliche Lied eine Rolle. Wir haben immer alte und neue Lieder zusammen gemacht und gut mit dem Organisten dort auch zusammengearbeitet. Wo ich auch war, ich konnte Musik und Theologie immer wunderbar verbinden. Und das empfinde ich im Nachhinein als großes Geschenk.
Wenn Sie jetzt mal so sich die deutsche Kulturlandschaft anschauen, dann gibt es ja so diejenigen, die sagen, in der Kirche darf nur die Orgel spielen, vielleicht der Posaunenchor, aber ansonsten hat ein Schlagzeug im Gottesdienst nichts verloren, eine elektrische Gitarre nicht. Und was überhaupt nicht geht, sind irgendwelche Trommeln.
Ja, diese Einstellung gibt's ja Gott sei Dank immer seltener. In den 70er und 80er Jahren musste ich mich wirklich mit solchen Voten und Einstellungen auseinandersetzen. Im Bereich der Kirchenmusik ist es ja so, dass es einen großen Aufbruch gibt, dass immer mehr Gemeinden oder Kirchenkreise Kantoren haben wollen und Kantorinnen, die eben sich nicht nur im klassischen Metier auskennen, sondern auch im Bereich der verschiedensten Popstile. Ja, aber im Laufe der Auseinandersetzung habe ich solchen Leuten immer gesagt, naja, das Erbe, das ist etwas unheimlich Wichtiges und das sollten wir auch bewahren und am besten auch wieder so lebendig werden lassen, wie es mal war. Aber die Zeit geht ja weiter und wir brauchen auch heute sozusagen unsere eigenen Ausdrucksformen des Glaubens in der Musik. In dem Zusammenhang haben mir natürlich meine ökumenischen Erfahrungen auch sehr geholfen, weil es ja in den 60er, 70er, auch 80er Jahren noch enorme Aufbrüche rund um die Welt gab. Dort haben die Menschen ihre eigene Kultur, ihre eigene Volksmusik wieder in den Gottesdienst bringen können, in Lateinamerika, in Afrika, etwas später auch in Asien. Und sie waren so glücklich, dass sie ihre Musik wiedergefunden hatten und sagten, natürlich singen wir die Choräle weiter, die sozusagen von euch kommen, aber für uns ist es unheimlich wichtig, dass wir unsere eigene Musik, dass wir unseren Glauben in unserer eigenen Musik ausdrücken können. Das gilt natürlich nicht nur für Menschen in Afrika und Lateinamerika und Asien und so weiter, sondern auch für uns. Und deswegen war es gar nicht so schwierig, dann in so einem weltweiten Zusammenhang dann nochmal deutlich zu machen, ja, und bei uns muss es eben auch etwas geben, was nach vorne zeigt.
Ich erlebe manchmal in Gottesdiensten, also auch bei Kirchentagen, aber auch in ökumenischen Gottesdiensten in der Gemeinde, dass Leute ganz begeistert mitklatschen in einem ökumenischen Gottesdienst, in dem afrikanische Geschwister zum Beispiel mit dabei sind. Aber wenn es dann darum geht, sowas in den Alltagsgottesdienst aufzunehmen, da ist dann eine große Zurückhaltung sowohl von den Gemeindegliedern als auch von den Pastorinnen und von Pastoren und natürlich dann entsprechend auch von Kantoren und Kantorinnen oder Menschen, die eben im Gottesdienst für die Musik verantwortlich sind.
Ja, ich meine, das ist ja was ganz Tolles. Also wenn wir in einem Gottesdienst mit unseren afrikanischen Brüdern und Schwestern dann erleben, wie der Gottesdienst durch sie aufblüht, dadurch, wie die singen und eben auch trommeln, was weiß ich alles machen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir die Musik ja nicht zu sehr eindeutschen, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Also, dass wir nicht jetzt sämtlichen Rhythmus dann rausnehmen, sondern der Rhythmus, der muss weiter dominant bleiben in diesen Liedern. Ein typisches Beispiel ist ja, was auch in unserem Gesangbuch steht, ist Er ist erstanden, Halleluja aus Tansania. Das ist natürlich sofort tot, wenn das keinen Rhythmus mehr hat. Aber wenn ich das zum Beispiel nur mit Klanghölzern oder nur mit einem Rhythmus im Gottesdienst begleite, dann sind die Menschen sofort da und dann kommt etwas Ursprüngliches von dem rüber, wie es gemeint ist. Und ich glaube, wir müssen noch viel stärker den Leitenden, also den Kantorinnen und Kantoren, aber wenn vielleicht ist auch der Pastor, die Pastoren, denen zeigen, wie mit welcher Mentalität wir solche Lieder bringen müssen im Gottesdienst. Übrigens nicht nur bei den afrikanischen Liedern, bei ganz, ganz vielen aus unserem Gesangbuch, die auch mal geistliche Volkslieder waren, die leben im Grunde auch vom Rhythmus. Und also es ist nicht nur eine Sache sozusagen der Inkulturation von Liedern aus anderen Regionen, sondern da müssen wir auch gucken, wie das mit unseren eigenen Liedern ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem bei uns, dass wir alle noch viel stärker lernen müssen, den Rhythmus wieder zu entdecken und damit zu arbeiten. Dann macht das übrigens, so habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, allen unheimlich viel Spaß.
Wann haben wir denn verloren, dass die früheren Volkslieder, die dann in Gesangbüchern aufgenommen worden sind, zu eher traurigen Angelegenheiten geworden sind als Tanzlieder, die sie ursprünglich mal waren?
Ja, da hatten wir ein Gespräch mit einer brasilianischen Komponistin mal die Augen geöffnet, als sie sagte, Mensch, bei uns gab es ja jahrhundertelang sozusagen eine Diktatur in der Kirchenmusik, nicht? Da wurde sozusagen alles, was mit Schwarz zu tun hatte, verboten. Es gab keine Trommeln mehr, es gab keine Flöten mehr, weil Flöten Sexsymbole sind. Es gab irgendwann auch keine schwarzen Noten mehr. Damit waren die Viertel und die Achtel gestorben. Dann gab es nur noch halbe und ganze Noten. Und damit war der Rhythmus komplett weg und ganz viel ist von der Volksmusik auch gestorben.
Wenn die Musik so eine wichtige Rolle spielt, würden Sie dann sagen, dass Sie ein Prediger sind, der mit Musik predigt?
Das könnte ich schon so unterschreiben. Und wenn ich im Augenblick eingeladen werde zu irgendwelchen Gottesdiensten, was ziemlich oft passiert, dann erwarten die Leute auch, dass ich sozusagen so ein Gesamtkonzept mit Musik und Texten und vielleicht auch einer musikalischen Predigt, also zu einem Lied oder mit Liedern, das vorbereite und mit denen dann umsetze und feiere. Für mich gehört schon Musik und Theologie unmittelbar zusammen und Musik ist eine wunderbare Ausdrucksform für das, was ich theologisch sagen will.
Wie würden Sie denn Pastoren, Pastorinnen, Religionslehrerinnen empfehlen, dass Kinder an die Musik herangeführt werden?
Meine Devise wäre singen, singen, singen und zwar miteinander. Je mehr Lieder die kennenlernen, desto schöner ist es. Auch je unterschiedliche Lieder sie kennenlernen, desto schöner ist es. Und persönlich, also das muss ich natürlich auch nochmal dazu sagen, also ich bin als Kind im Knabenchor Hannover groß geworden sozusagen und wir haben da viele wunderschöne Werke von Johann Sebastian Bach damals gesungen. Wer dafür sozusagen die Möglichkeit hat, das Kind dazu zu bringen, in so einen Chor zu gehen, da ist die Ausbildung natürlich am allerbesten und am wunderschönsten und besser kann man auch an klassische Musik nicht herangeführt werden, als durch das selber umzusetzen und zu singen.
Ich höre bei Ihnen überhaupt kein Bedürfnis, das, was in Deutschland Unterhaltungsmusik und ernste Musik ist, auseinander zu definieren.
Das ist so. Dafür schlagen sozusagen für beide Seiten, falls ich das so sagen darf, schon mein Herz. Finde ich beides für die Musik in der Kirche wichtig. Sicher müssen wir aufpassen, dass das in einem Gleichgewicht ist. Geht ja nicht, dass 90% in der Lage sind, schön das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach aufzuführen und nur 10% sich mit der gegenwärtigen Popmusik auseinandersetzen können oder die gut umsetzen können. Da muss noch stärker dran gearbeitet werden. Also bei uns in der Hannoverschen Landeskirche ist das ein ganz wichtiges Ziel und wir sind auch schon ziemlich weit auf dem Weg, da voranzugehen und zu gucken, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass auf der einen Seite diese Leuchttürme der Kirchenmusik gut ausgestattet sind und dass die Werke gut aufgeführt werden, aber auf der anderen Seite eben auch die Popkultur seinen Platz hat. Und ich meine, eins muss man ja ganz deutlich sagen, und das merken bei uns jedenfalls immer mehr Gemeinden oder Kirchenkreise, die sagen mit, wir brauchen Kantorinnen und Kantoren, die sich mit der Popmusik auskennen und zwar nicht nur auskennen, die es auch umsetzen können.
Wenn Sie zurückblicken, wie hat sich denn Ihr Musikgeschmack in den letzten 30 Jahren verändert?
Also für mich, also für mein Schreiben der Musik hat sich natürlich ein bisschen was verändert, hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber für mich war eigentlich immer am wichtigsten, dass ich das, was ich empfinde für einen Text, dass ich das versuche in Melodie und in Atmosphäre, also in die musikalische Atmosphäre zu bringen. Damit es authentisch bleibt, muss es natürlich was mit meiner Person zu tun haben. Da gibt es eine gewisse Bandbreite von dem, was ich mache und auch eine gewisse Weiterentwicklung. Aber sie ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, naja, ich habe bis Mitte der 90er Jahre Liedermacher gemacht und jetzt mache ich Rap. Wenn ich andere Ausdrucksformen integrieren will in das, was ich mache, dann hole ich mehr Leute, die das können.
Was steht denn bei Ihnen zuerst? Text, den Sie dann vertonen, oder wachen Sie in der Früh auf und haben eine Melodie im Ohr und die muss dann aufs Papier?
Das kommt natürlich darauf an, wie ein Lied bei mir entsteht. Also es gibt ja ganz, ganz viele Anfragen von Menschen, die schicken mir Texte. Wir brauchen das für das und das. Bin ich ja auch an den Gottesdiensten, die daraus entstehen, beteiligt. Und dann ist natürlich ein Text da und dann gucke ich mir an und dann schreibe ich den ab, damit er in mich hineingeht. Und dann gucke ich mal, was strahlt er für eine Atmosphäre aus? Und dann entsteht irgendwann eine Melodie dazu. Wie das genau passiert, ist mir immer noch nicht ganz klar. Jede Melodie, die so entsteht, die ist eigentlich wirklich auch ein Geschenk. Und wenn ich selber einen Text mache und die Melodie, dann überlege ich mir natürlich als allererstes, was soll in dem Lied vorkommen, in welcher Atmosphäre, lege so ungefähr die Themen der Strophen fest. Und wenn es ein Kehrvers gibt, dann auch sozusagen das, was alle Strophen verbindet. Und dann fange ich einfach mit einer Strophe mal an. Spätestens nach der ersten Strophe gibt es eine Melodie, dadurch ändert sich wieder der Text und dann schreibe ich weiter an dem Text, dadurch ändert sich vielleicht wieder die Melodie und so. Das ist so ein lebendiger Prozess zwischen Text und Musik und irgendwann ist dann ja das ganze Lied fertig. Dauert aber ein bisschen.
Und gibt es so Momente, wo Sie nicht mehr weiter können, wo es Ihnen nicht mehr einfällt, was da jetzt als nächster Ton oder als nächstes Wort sein könnte?
Klar, wenn ich eine Melodie schreibe, dann schreibe ich die natürlich für eine ganze Strophe. Wenn ich nicht zufrieden bin, dann sind das meistens auch bestimmte Stellen, mit denen ich nicht zufrieden bin. Und dann lasse ich es erstmal liegen und lasse es sozusagen in mir noch weiter gären und dann gehe ich am nächsten Tag nochmal ran oder so. Ja, bei Texten ist es so, da gefallen mir oft auch, dann wenn ich so eine Strophe gemacht habe, so einzelne Sachen nicht und dann, Mensch, da musst du nochmal ran und so. Das ist eigentlich ein ähnlicher Prozess. Nur, dass bei einem Text bei mir das irgendwie absehbarer ist, was dabei herauskommt. Einen Text zu schreiben ist für mich viel mehr Arbeit, also vom Zeitaufwand her. Und eine Melodie, die entsteht relativ schnell, also die Melodie selber. Irgendwie kommt sie dann zustande und ist da, ist einfach da und ist wirklich ein Geschenk.
Würden Sie dann überhaupt das Wort Arbeit in dem Zusammenhang gar nicht sagen wollen, sondern diesen kreativen Prozess als, Sie sagten gerade, eine Melodie ist ein Geschenk, aber dass Kreativität und Arbeit, dass sich das womöglich widerspricht?
Nee, das würde ich so nicht sagen, weil es kommt ja auch sehr viel auf Handwerk an. Und es ist tatsächlich so, also praktisch der kreative Prozess, der macht vielleicht von dem Zeitaufwand, in dem ein Lied entsteht, vielleicht 5-10% aus. 10%, das wäre schon viel. Und der Rest ist harte Arbeit. Das macht aber nichts, dass das so ist. Ja, aber dieser kreative Prozess, und deswegen habe ich da so drauf abgehoben, das ist eigentlich das Geschenk. Das ist eigentlich das, was irgendwie sich ereignet, was geschieht, wo man nicht genau weiß, aha, wo kommt das jetzt her? Während bei der Arbeit, also wenn ich dann also bis hin da einen Chorsatz zu einem Käfer schreibe oder so, nicht, da ist natürlich fast alles dann Handwerk, weil es da ja auch auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten ankommt, die ich zwar durchbrechen kann, aber dann muss ich auch wissen, warum, auch wissen, ja, wie das dann klingt. Ne?
Was würden Sie denn sagen, Herr Baltoweit, was Ihre persönliche Mission ist?
Na, bei Mission fällt mir natürlich immer als erstes ein, dass ich mich sozusagen mit dem, was ich kann, in den Dienst der Sendung Gottes stelle. Da spielt natürlich das eine Rolle, was ich kann und was ich einbringen kann. Das ist natürlich die Musik, das sind diese atmosphärischen Dimensionen, die emotionalen, den Worten einen Leib geben. Insofern ist das, worüber wir uns eben unterhalten haben, meiner Mission schon ganz nah. Ich bin mir sicher, dass das etwas ist, was ich im Dienst der Sendung Gottes tue. Dass das etwas ist, was mit dem ich auch bei den Leuten gut angekommen bin bis jetzt und hoffentlich geht das auch noch ein bisschen so weiter. Also weil ich glaube, dass wenn ich ja das, was ich kann, in diesen Dienst der Sendung Gottes stelle, dann fällt das auch auf fruchtbaren Boden, dann ist das auch geistbeseelt.
Wenn Sie ein Lied als das Wichtigste, das Sie jemals komponiert haben, beschreiben würden, welches Lied ist das denn?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil die Wichtigkeit von Liedern, die wechselt bei mir immer mal. Also was natürlich seit Jahrzehnten mit mir geht, wo ich immer wieder neue Entdeckungen mache mit dem Lied, das ist Gott gab uns Atem. Das liegt natürlich daran, dass das im Gesangbuch ist, im evangelischen und im katholischen Gotteslob. Passiert häufiger, dass ich irgendwo hinkomme, im Urlaub oder so, und die singen dann Gott gab uns Atem. Ein anderes ist, wo ein Mensch Vertrauen gibt.
Stecken in Ihnen denn noch weitere Melodien?
Ja, ständig. Und also ich bin im Augenblick wieder richtig gut dabei, neue Dinge zu schreiben. Und es ist erstaunlich, wie immer wieder etwas Neues kommt und ich auch ganz große Freude damit habe.
Für die nächste Generation, derer, die mit Liedermacher nicht so aufgewachsen ist wie Sie und ich, was haben Sie denen denn anzubieten?
Ja, das müssen wir mal gucken, was da überlebt. Nicht, also es sind ja jetzt diese Lieder, von denen ich gesprochen habe, wo ein Mensch Vertrauen gibt, Gott gab uns Atem, das sind ja nicht typische Liedermacherlieder. Muss man einfach gucken, welche Lieder haben das Format, weitere Jahrzehnte zu überdauern und immer noch aktuell zu bleiben, also sprich das Lebensgefühl der Menschen anzusprechen. Wird sich herausstellen und dann wird man auch gucken, ob das dann Lieder von mir dabei sind oder ob das ganz andere Lieder von ganz anderen Leuten sind. Also für mich ist das Wichtigste, dass ja der Glauben im Lebensgefühl der Menschen ihren Ausdruck findet und ausgedrückt wird.
Danke, dass Sie Zeit für Mission hatten. Herr Baltoweit, ich wünsche Ihnen ungeheuer viel Kreativität. Ich wünsche mir, dass ich von Ihnen noch viele Dinge höre.
Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.